23. Dezember. O. Henry, Das Geschenk der Weisen. Aus Michael Ganz, Fachliche Grundlagen für den Literaturunterricht. AB 11 Epik, Beispieltext, 2004. $1.87. Das war alles. Und 60 Cent davon, ja Pennies. Stück für Stück ersparte Pennies. Wenn man hin und wieder den Kaufmann, Gemüsemann oder Fleischer beschwatzt hatte, bis einem die Wangen brannten im stillen Vorwurf der Knauserei, die solch ein Herumfeilschen mit sich brachte. Dreimal zählte Della nach. $1.87. Und morgen war Weihnachten. Da blieb einem nichts anderes, als sich auf die schäbige kleine Chaise zu werfen und zu heulen. Das tat Della. Was zu der moralischen Betrachtung reizt, das Leben bestehe aus Schluchzen, Schniefen und Lächeln. Vor allem aus Schniefen. Während die Dame des Hauses allmählich von dem ersten Zustand in den zweiten übergeht, werfen wir einen Blick auf das Heim. Eine möblierte Wohnung für $8 die Woche. Sie war nicht gerade bettelhaft zu nennen. Höchstens für jene Polizisten, die speziell auf Bettler gehetzt wurden. Unten im Hausflur war ein Briefkasten, in den nie ein Brief fiel. Und ein Klingelknopf, dem keine sterblichen Finger je ein Klingelzeichen entlocken konnte. Dazu gehörte auch eine Karte, die den Namen Mr. James Dillingham Jr. trug. Das Dillingham war in einer früheren Zeit der Wohlhabenheit, als der Eigentümer $30 die Woche verdiente, hingepfeffert worden. Jetzt, da das Einkommen auf $20 zusammengeschrumpft war, wirkten die Buchstaben des Dillingham verschwommen, als trügen sie sich allen Ernstes mit dem Gedanken, sich zu einem bescheidenen und anspruchslosen D zusammenzuziehen. Aber wenn Mr. James Dillingham Jr. nach Hause und oben in seine Wohnung kam, wurde er Jim gerufen und von Mrs. James Dillingham Jr., die bereits als Della vorgestellt wurde, herzlich umarmt, was alles sehr schön ist. Della hörte auf zu weinen und fuhr mit der Puderquaste über ihre Wangen. Sie stand am Fenster und blickte trübselig hinaus auf eine graue Katze, die auf einem grauen Zaun in einem grauen Hinterhof spazierte. Morgen war Weihnachten. Und sie hatte nur $1.87, um für Jim ein Geschenk zu kaufen. Monatelang hatte sie jeden Penny gespart, wo sie nur konnte. Und dies war das Resultat. $20 die Woche reichte nicht weit. Die Ausgaben waren größer gewesen, als sie gerechnet hatte. Das ist immer so. Nur $1.87, um für Jim ein Geschenk zu kaufen, für ihren Jim. So manche glückliche Stunde hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken. Etwas Schönes, Seltenes, Gediegenes. Etwas, was annähernd der Ehre würdig war, Jim zu gehören. Zwischen den Fenstern stand ein Trumeau. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Trumeau in einer möblierten Wohnung zu $8 gesehen. Ein sehr dünner und beweglicher Mensch kann, indem er sein Spiegelbild in einer raschen Folge von Längsstreifen betrachtet, eine ziemlich genaue Vorstellung von seinem Aussehen erhalten. Della war eine schlanke Person und beherrschte diese Kunst. Plötzlich wirbelte sie von dem Fenster fort und stand vor dem Spiegel. Ihre Augen glänzten und funkelten, aber ihr Gesicht hatte in 20 Sekunden die Farbe verloren. Flink löste sie ihr Haar und ließ es in voller Länge herabfallen. Zwei Dinge besaßen die James Dillinghams Jr., auf die sie beide unheimlich stolz waren. Das eine war Jims goldene Uhr, die seinem Vater und davor seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar. Hätte die Königin von Saba in der Wohnung jenseits des Luftschachts gelebt, dann hätte Della eines Tages ihr Haar zum Trocknen aus dem Fenster gehängt, um ihrer Majestät Juwelen und Vorzüge im Wert herabzusetzen. Wäre König Salomo der Portier gewesen und hätte all seine Schätze im Erdgeschoss aufgehäuft, Jim hätte jedes Mal seine Uhr gezückt, wenn er vorbeigegangen wäre, bloß um zu sehen, wie sich der andere vor Neid den Bart raufte. Jetzt floss also Dellas Haar wellig und glänzend an ihr herab, wie ein brauner Wasserfall. Es reichte bis unter die Kniekehlen und umhüllte sie wie ein Gewand. Nervös und hastig steckte sie es wieder auf. Einen Augenblick taumelte sie und stand ganz still, während ein paar Tränen auf den abgetretenen Teppich fielen. Die alte braune Jacke angezogen, den alten braunen Hut aufgesetzt und mit wehendem Rücken und immer noch das helle Funkeln in den Augen, schoss sie zur Tür hinaus und lief die Treppe hinab auf die Straße. Wo sie stehen blieb, lautete das Firmenschild »Madame Sophronie«, alle Sorten Haarersatz. Della rannte die Treppe hinauf und versuchte atemschöpfend, sich zu sammeln. Madame, groß, zu weiß und frostig, sah kaum nach Sophronie aus.
»Wollen Sie mein Haar kaufen?«, fragte Della.
»Ich kaufe Haar«, sagte Madame. »Nehmen Sie den Hut ab, damit wir es einmal ansehen können.«
Der braune Wasserfall stürzte in Wellen herab.
$20, sagte Madame, mit kundiger Hand die Masse anhebend.
»Geben Sie nur schnell her«, sagte Della. Oh, und die nächsten beiden Stunden trippelten auf rosigen Schwingen. Nehmen Sie es nicht zu genau mit der zerhackten Metapher. Sie durchwühlte die Läden nach dem Geschenk für Jim. Schließlich fand sie es. Bestimmt war es für Jim und für niemand sonst gemacht. Keins gab es in den Läden, das diesem glich. Und sie hatte in allen das Oberste zu unterst gekehrt. Es war eine Uhrkette aus Platin, einfach und edel im Dessin, die ihren Wert auf angemessene Weise durch das Material und nicht durch eine auf den Schein bezeichnete Verzierung offenbarte, wie es bei allen guten Dingen sein sollte. Sie war sogar der Uhr würdig. Kaum hatte sie die Kette erblickt, als sie auch schon wusste, dass sie Jim gehören müsse. Sie war wie er, überlegene Ruhe und Wert. Das passte auf beide. $21 nahm man ihr dafür ab. Und mit den 87 Cent eilte sie nach Hause. Mit dieser Kette an der Uhr konnte Jim wirklich in jeder Gesellschaft um die Zeit besorgt sein. So großartig die Uhr war, manchmal blickte er wegen des alten Lederriemchens,
das er anstelle einer Kette benutzte, nur verstohlen nach ihr. Als Della zu Hause angelangt war, wich ihr Rausch ein wenig der Vorsicht und der Vernunft. Sie holte ihre Brennschere heraus, zündete das Gas an und machte sich ans Werk, die Verheerungen auszubessern, die von Freigebigkeit in Verein mit Liebe angerichtet worden waren. Was stets eine gewaltige Aufgabe ist, liebe Freunde. Eine Mammutaufgabe. Nach 40 Minuten war ihr Kopf dicht mit kleinen Löckchen bedeckt, mit denen sie wundervoll aussah, wie ein schwänzender Schuljunge. Lange, sorgfältig und kritisch betrachtete sie ihr Spiegelbild. »Wenn mich Jim nicht umbringt, bevor er mich ein zweites Mal ansieht, wird er sagen, ich sehe aus wie ein Chormädel von Coney Island«, meinte sie bei sich. »Aber was? Oh, was hätte ich denn mit einem Dollar 87 anfangen sollen?« Um 7 war der Kaffee gekocht und die Bratpfanne stand hinten auf der Kochmaschine, heiß und bereit, die Kotelette zu braten. Jim verspätete sich nie. Della ließ die Uhrkette in ihrer Hand verschwinden und setzte sich auf die Tischkante nahe der Tür, durch die er immer eintrat. Dann hörte sie seinen Schritt auf der Treppe, unten, auf den ersten Stufen, und wurde in einen Augenblick blass. Sie hatte sich angewöhnt, wegen der einfachsten Alltäglichkeit stille kleine Gebete zu murmeln. Und jetzt flüsterte sie, »Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich noch hübsch findet.« Die Tür öffnete sich. Jim trat ein und schloss sie. Er sah mager und sehr feierlich aus. Armer Junge, er war erst 22 und schon mit Familie belastet. Er brauchte einen neuen Mantel und hatte auch keine Handschuhe. Jim blieb an der Tür stehen, reglos wie ein Vorstehhund, der eine Wachtel ausgemacht hat. Seine Augen waren auf Della geheftet. Und ein Ausdruck lag in ihnen, den sie nicht zu deuten vermochte und der sie erschreckte. Es war weder Ärger noch Verwunderung, weder Missbilligung noch Abneigung, noch überhaupt eins der Gefühle, auf die sie sich gefasst gemacht hatte. Er starrte sie nur unverwandt an, mit diesem eigentümlichen Gesichtsausdruck. Della rutschte langsam vom Tisch und ging zu ihm. »Jim, Liebster«, rief sie, »sieh mich nicht so an. Ich habe mein Haar abschneiden lassen und verkauft, weil ich Weihnachten ohne ein Geschenk für dich nicht überlebt hätte. Es wird wieder wachsen. Du nimmst es nicht tragisch, nicht wahr? Ich muss es einfach tun. Mein Haar wächst unheimlich schnell. Sag mir fröhliche Weihnachten, Jim. Und lass uns glücklich sein. Du ahnst nicht, was für ein hübsches, was für ein schönes, wunderschönes Geschenk ich für dich bekommen habe. Du hast dein Haar abgeschnitten?« fragte Jim mühsam, als könne er selbst nach schwerster geistiger Arbeit nicht an den Punkt gelangen, diese offenkundige Tatsache zu begreifen. »Abgeschnitten und verkauft«, sagte Della. »Hast du mich jetzt nicht noch ebenso lieb?
Ich bin auch ohne mein Haar noch dieselbe, nicht wahr?
Jim blickte neugierig im Zimmer umher.
Du sagst, dein Haar ist weg?
Bemerkte er mit nahezu idiotischem Gesichtsausdruck.
Du brauchst nicht danach zu suchen, sagte Della. Ich sagte doch, es ist verkauft. Verkauft und weg. Heute ist Heiligabend, Jungchen. Sei nett zu mir, denn es ist ja für dich weg.
Vielleicht waren die Haare auf meinem Kopf gezählt, fuhr sie mit einer jähen, feierlichen Zärtlichkeit fort.
Aber nie könnte jemand meine Liebe zu dir zählen.
Soll ich die Kotelett aufsetzen, Jim?
Jim schien im Nu aus seiner Starrheit zu erwachen. Er umarmte seine Della.
Wir wollen inzwischen mit diskreten Forscherblicken 10 Sekunden lang eine an sich unwichtige Sache in anderer Richtung betrachten.
$8 die Woche oder 1 Million im Jahr?
Was ist der Unterschied?
Ein Mathematiker oder ein Witzbold würden uns eine falsche Antwort geben. Die Weisen brachten wertvolle Geschenke. Aber dies war nicht darunter. Diese dunkle Behauptung soll später erläutert werden.
Jim zog ein Päckchen aus der Manteltasche und warf es auf den Tisch.
»Täusch dich nicht über mich, Dell«, sagte er. Du darfst nicht glauben, dass es etwas wie Haare schneiden oder stutzen oder waschen mich dahin bringen könnte, mein Mädchen weniger lieb zu haben. Aber wenn du das Päckchen auspackst, wirst du sehen, warum du mich zuerst eine Weile aus der Fassung gebracht hast.
Weiße Finger rissen hurtig an der Strippe und am Papier. Und dann ein verzückter Freudenschrei. Und dann,
ach, ein schnelles weibliches Hinüberwechseln zu hysterischen Tränen und Klagen, die dem Herrn des Hauses den umgehenden Einsatz aller Trostmöglichkeiten abforderten. Denn da lagen die Kämme. Die Garniturkämme, die Della seit langem in einem Broadway-Schaufenster angeschmachtet hatte. Wunderschöne Kämme, echt Schildpatt mit juwelenverzierten Rändern, gerade in der Schattierung, die zu dem schönen, verschwundenen Haar gepasst hätte. Es waren teure Kämme, das wusste sie, und ihr Herz hatte nach ihnen gebettelt und gebarmt, ohne die leiseste Hoffnung, sie je zu besitzen. Und nun waren sie ihr eigen. Aber die Flechten, die der ersehnte Schmuck hätte ziehen sollen, waren fort. Doch sie presste sie zärtlich an die Brust und war schließlich so weit, dass sie mit schwimmenden Augen und einem Lächeln aufblicken und sagen konnte, »Mein Haar wächst so schnell, Jim.«
Und dann sprang Della auf wie ein gebranntes Kätzchen und rief,
»Oh, oh!«
Jim hatte ja noch nicht sein schönes Geschenk gesehen. Ungestüm hielt sie es ihm auf der geöffneten Hand entgegen. Das leblose, kostbare Metall schien im Abglanz ihres strahlenden, brennenden Eifers zu blitzen.
»Ist die nicht toll, Jim?« »Die ganze Stadt habe ich danach abgejagt. Jetzt musst du 100 Mal am Tag nachsehen, wie spät es ist. Gib mir die Uhr. Ich möchte sehen, wie sich die Kette dazu macht.«
Statt zu gehorchen, ließ er sich auf die Chaiselongen fallen, legte die Hände im Nacken zusammen und lächelte.
»Dell«, sagte er, »wir wollen unsere Weihnachtsgeschenke beiseite legen und eine Weile aufheben. Sie sind zu hübsch, um sie jetzt schon in Gebrauch zu nehmen.«
»Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für die Kämme zu haben.«
»Wie wäre es, wenn du die Kotelett braten würdest?«
»Die Weisen waren, wie ihr wisst, weise Männer. Wunderbar weise Männer, die dem Kind in der Krippe Geschenke brachten. Sie haben die Kunst erfunden, Weihnachtsgeschenke zu machen. Da sie weise waren, waren natürlich auch ihre Geschenke weise und hatten vielleicht den Vorzug, umgetauscht werden zu können, falls es Dubletten gab.
Und hier habe ich euch nun schlecht und recht die ereignislose Geschichte von zwei törichten Kindern in einer möblierten Wohnung erzählt, die höchst unweise die größten Schätze ihres Hauses füreinander opferten. Doch mit einem letzten Wort sei den heutigen Weisen gesagt, dass diese beiden die weisesten aller Schenkenden waren. Von allen, die Geschenke geben und empfangen, sind sie die weisesten. Überall sind sie die weisesten. Sie sind die wahren Weisen.